Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo zur Ausgabe unseres Magazins vom Donnerstag, den 31. März 2011. An Mikrofon und Technik begrüßt euch der Stefan aus Berlin. Für die kommende halbe Stunde haben wir folgende Themen für euch zusammengestellt. Atomkraft abschalten. Seit 2 Wochen hat der jüngste Super-GAU des AKWs im japanischen Fukushima die Politik umgekrempelt. Als traditionell atomkraftkritisches Medium schauen wir uns den Diskurs in Deutschland etwas genauer an. Von der einen Risikotechnologie zur nächsten. Seit dieser Woche läuft eine Petition für ein Moratorium der Agro-Gentechnik. Soziale Zentren und selbstverwaltete Hausprojekte sind in Bedrängnis. Nach der Räumung der Liebig 14 in Berlin steht nun ein Haus in Köln vor der Räumung. Und Afghanistan. Wie sieht eigentlich die Lebenssituation der Menschen dort aus? Neben Nachrichten von neuen Anschlägen oder sogenannten Kollateralschäden geht der Blick aufs Wesentliche verloren. Atomkraft abschalten. Das fordern in Deutschland immer mehr Menschen. Unter dem Eindruck des nächsten Super-GAUs geben sich nun sogar Union und FDP als AtomkraftgegnerInnen. Wie glaubwürdig das ist, ist zu bezweifeln. Die über 30 Jahre alte Anti-Atom-Bewegung hat jedenfalls enormen Aufwind erhalten. Im Folgenden gehen wir der allgegenwärtigen Forderung nach einem Ausstieg auf den Grund. Ein Beitrag von Radio Korax.
In Deutschland ist unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe in Japan die Debatte um den Atomausstieg neu entfacht. Am Wochenende demonstrierten in München, Hamburg, Berlin und Köln hunderttausende Menschen gegen die Kernenergie. Zusätzlich angefeuert wurde die Debatte durch Wirtschaftsminister Brüderle. Er sagte zu wichtigsten Wirtschaftsvertretern, dass das beschlossene Moratorium nur ein Wahlkampfmanöver sei. Während Befürworter der Atomenergie angesichts der geänderten globalen Rahmenbedingungen auf längere Laufzeiten für Atomkraftwerke drängen, pochen immer mehr Menschen auf einen sofortigen Ausstieg. Doch auch nach dem Abschalten der 7 ältesten deutschen Atomkraftwerke hält die Debatte über die künftige Nutzung der Atomenergie an.
Ein Ausstieg ist auf jeden Fall zwangsweise notwendig. Über den zeitlichen Rahmen müsste man halt reden.
Meine Meinung ist, wir sollten, denke ich, so leid mir das eigentlich auch tut, beim Atomstrom bleiben, bis wir was Ordentliches gefunden haben.
Straßenbahn gibt es auch Unfälle. Autos gibt es auch Unfälle. Und deshalb verbieten wir die ja auch nicht.
Ich bin bei der EVH, ja. Und ist Atomstrom natürlich, ja.
Ja, an sich halten wir viel davon. Und wir wären auch sehr dafür, wenn diese Atomkraftwerke abgeschaltet würden.
Sie möchten gerne wissen, warum nicht. Naja, weil das das Ökologischste und Ökonomischste ist, was es überhaupt gibt. Atom.
Ich denke aber auch, dass wir grundsätzlich Strom sparen sollten, auch sofern das irgendwie möglich ist. Und ich versuche das schon ziemlich lange.
Ja, ich bin dafür, weil ich auch Kunde bei einem Ökostromanbieter bin. Also bei mir gibt es keinen Atomstrom zu Hause sozusagen. Das würde ich schon unterstützen.
Mhm. Hoffen, dass es, solange es weiter am Netz bleibt, die ganzen Kraftwerke, dass nichts weiter passiert. Amen.
Aber wir können nicht aus Angst vor irgendwelchen Terroristen alle Kraftwerke abschalten. Das geht gar nicht. Dann haben die ja schon gewonnen. Dann brauchen die gar nicht mehr kaputt machen. Dann haben wir uns selber schon sehr geschadet. Also das ist das Risiko, mit dem wir leben. Der Wohlstand hat seinen Preis. Und das ist so ein Preis, dieses Risiko, das wir momentan noch gehen.
Das sagt CDU-Politiker Bernhard Bönisch aus Halle. Noch vor einem halben Jahr setzt die CDU- und FDP-Regierung den von Rot-Grün beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie außer Kraft. Es kommt zu einer Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, die in Kürze hätten vom Netz gehen sollen. Man spricht deshalb von einem Ausstieg aus dem Ausstieg. Der Atomunfall von Japan hat viele Fragen bezüglich der Kernenergie aufgeworfen. Wie sicher sind Atomkraftwerke? Wie teuer wird der Strom, wenn es keine Atomkraftwerke mehr gibt? Wie schnell ist der Ausstieg zu schaffen? Welchen Weg soll man nun einschlagen? Der Hallenser SPD-Regionalgeschäftsführer Stefan Will macht sich darüber seine Gedanken.
Wir werden manchen Weg auch überdenken müssen, ob wir dort wirklich Energie
nutzen oder nicht. Und wenn ich es zu einem kleinen Beispiel einer Brotmaschine sage ich immer in meiner Familie, dass es muss keine elektrische Brotmaschine sein, das Ding kann man kurbeln und niemand hat darin eine Lebensqualität, eine Einbuße in der Lebensqualität.
Der überwiegende Teil der Deutschen fordert einen sofortigen Atomausstieg. Doch was heißt es, wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt? Politiker reden davon, dass es wichtig sei, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. So wird gesagt, dass ein Ausstieg Deutschlands den Import von Atomstrom aus anderen Ländern nötig macht. Allein in unserem Nachbarland Frankreich werden mehr als 3/4 des Stroms aus Kernkraft gewonnen.
Also wichtig ist, dass Deutschland den Atomausstieg wirklich möglichst schnell vollzieht. Und es ist für mich überhaupt kein Argument, dass wenn Frankreich sich jetzt erstmal nicht dazu entscheidet, die haben ja sehr viele Atomkraftwerke, dass wir es dann nicht tun sollten. Weil wir müssen da auch als Vorbild vorangehen. Und ich meine, wenn sozusagen alle unvernünftig sind, dann sollte mich das nicht persönlich daran hindern, vernünftig zu sein.
Soweit Ralf Kampwirt. Kampwirt ist Pressesprecher des Ökostromanbieters Lichtblick. Von dem Reaktorunglück in Japan profitiert Lichtblick ungemein. So hat sich die Zahl der Neukunden in den letzten Tagen bei Lichtblick vervierfacht. Es wechseln täglich statt der üblichen 80 bis 100 Kunden nun bis zu 400 zu dem Hamburger Unternehmen. Gesellschaftlich und politisch scheint der Ausstieg nun beschlossene Sache. Doch wie ist ein Ausstieg aus der Atomenergie technisch überhaupt möglich? Was passiert mit den vorhandenen Kernkraftwerken? Dazu Heinz Grote, er ist Physiker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald.
Also ein Kernkraftwerk ist nicht so einfach ein- und auszuschalten wie ein Automotor. Auf alle Fälle muss man sich noch sehr viele Jahre oder Jahrzehnte um diese Kraftwerke kümmern. Das bedeutet sozusagen, so wie man das ja jetzt aus den Nachrichten der letzten Wochen weiß, da werden dann Brennstäbe aus dem Reaktor ausgelagert, in sogenannte Abklingbecken gebracht. Und wenn sie sozusagen in den Abklingbecken über Jahre noch Teile ihrer Radioaktivität abgegeben haben, also erst dann kann man sie aus diesen Abklingbecken rausholen.
Nach dem Abschalten der ältesten Atomkraftwerke fällt eine Menge radioaktiver Müll an. Dieser muss über lange Jahre gelagert und beobachtet werden.
Es hat der Tod ein glatt Gesicht und trinkt Champagnerwein. Sein Haus ist groß und fensterlos, du siehst ihm nicht hinein. Sein Haus, das ist das AKW, Uran wird zu Profit. Atombomben und verseuchten Schnee, strahlende Milch, tote Fische im See, liefert er frei ausgleich mit.
Nun stellt sich die Frage, wie soll unsere Energieversorgung zukünftig gesichert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Dr. Gernot Klepper vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Es gibt eine Reihe von Dingen, die man tun muss. Zunächst muss man natürlich die Erneuerbaren ausbauen. Das Zweite, was wir brauchen, ist, dass wir neue Netze brauchen, damit die erneuerbaren Energien tatsächlich auch in Deutschland über das Netz verteilt werden können. Dann brauchen wir einen Ausbau der Speicherkapazitäten, denn die Erneuerbaren sind ja nicht so regelmäßig verfügbar wie Atomstrom oder Kohlestrom. Und schließlich brauchen wir einen Zubau von Gaskraftwerken, die dann die Verbrauchsspitzen abdecken können. Was man tun kann, ist, dass man mit dem Ausland, zum Beispiel mit Norwegen, versucht, einen Austausch zu machen. Wenn in Deutschland wenig Wind ist, kann man auf Wasserkraft aus Norwegen zurückgreifen. Und wenn in Deutschland zu viel Wind ist und zu viel Windstrom da ist, könnte man diesen Windstrom in Norwegen wiederum in die Speicher einspeichern und dort die Wasserkraft in Form von Wasserkraft speichern.
Bei den anfallenden Kosten des Atomausstiegs sind sich die Experten uneinig. Auch in der Frage, wie sich ein kompletter Rückzug aus der Kernkraft auf die Strompreise auswirkt. Befürworter der Kernenergienutzung weisen auf die hohen Kosten des Atomausstiegs hin. Die Kernkraftgegner hingegen kritisieren das Abwälzen von Kosten und Risiken auf die Gesellschaft, da schon die Suche nach einer geeigneten Endlagerstätte Milliarden von Euro verschlingt. Dieses Problem sieht auch der Physiker Heinz Grote.
Wenn man, so wie die Diskussion jetzt ist, die Kernkraftwerke relativ schnell abschaltet, wie gesagt, man hat die Nachwehen oder sozusagen das, was hinterher kommt, das hat man noch jahrzehntelang am Hals. Auch die Lagerung der abgebrannten Brennelemente, wissen wir alle, gibt kein Endlager und so weiter. Das geht alles von einem Zwischenlager ins andere. Das ist eine unbefriedigende Situation. Und je eher man damit Schluss macht, desto weniger braucht man sich um diese ganzen Nachwehen zu kümmern. Das ist auch ganz klar. Je weniger Müll man produziert, umso weniger muss man sich um den Müll kümmern.
Vor 25 Jahren kam es in Tschernobyl zum größten anzunehmenden Unfall. Trotzdem braucht es 25 Jahre und einen zweiten, größten anzunehmenden Unfall. Heute erscheint es so, als ob der Weg zu erneuerbaren Energien eröffnet ist. Es mag makaber erscheinen, aber eine Katastrophe wie in Japan eröffnet den erneuerbaren Energien neue Chancen, so auch dem Ökostromanbieter Lichtblick.
Letztlich, auf Sicht, längere Sicht gesehen, fahren wir mit den erneuerbaren Energien natürlich viel besser, denn für Wind und Sonne zahlen wir überhaupt nichts, während wir für Uran oder Kohle natürlich erheblich Geld investieren müssen. Wie Franz Altmaier so schön gesagt hat, die Sonne schickt keine Rechnung. Und das muss man. Wir haben jetzt Kosten für den Umbau des Energiesystems, aber wir haben natürlich auf Dauer erhebliche Kostenersparnisse. Und wir müssen natürlich auch sehen, ich meine, Kosten ist immer relativ. Wenn wir jetzt sehen, was in Japan gerade passiert, dann braucht man, glaube ich, über Kosten der Atomkraft nicht mehr zu reden. Das ist dann nämlich mit den Risiken unbezahlbar. Und wenn wir auch sehen, was wir in Deutschland an Kosten haben, an den ungeklärten Endlagerfragen und so weiter, das steht ja alles noch gar nicht auf der Stromrechnung. Das zahlt ja jeder einzelne Bürger über die Steuern. Deswegen, glaube ich, sind da die erneuerbaren Energien auch, wenn man denn die Kosten auf der Stromrechnung sieht, ein Stück weit ehrlicher als zum Beispiel Atom oder Kohle, die uns Kosten verursachen, die noch weit höher sind als das, was wir auf der Stromrechnung sehen.
Siehst, der Tod in unserem Land hat vielerlei Gestalt. Wenn du nicht willig für ihn stirbst.
Das Aktionsbündnis Vielfalt erleben, sammelt ab dem 28. März Unterschriften für eine öffentliche Petition an den Deutschen Bundestag. Darin unterstützt die Initiative mit über 120 Partnern den Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft bei seiner Forderung nach einem Anbaumoratorium für Agrogentechnik. In Europa sind bislang nur 2 gentechnisch veränderte Pflanzen zugelassen: Genmais Mohn 810 und die ausschließlich für industrielle Zwecke verwertbare Genkartoffel Armflora. Doch nach den Plänen der EU-Kommission soll sich künftig die Agrogentechnik auch in Europa weiter verbreiten. Radio Korax sprach mit Peter Röhrig vom Bund Ökologische Lebensmittel über die Petition.
Das ist eine besondere Aktion und es ist die erste so groß angelegte Petition an den Deutschen Bundestag. Als Bürger hat man ja das Recht, dort sein Wort einzulegen in Richtung Bundestag durch diese Plattform, E-Petition, die es beim Deutschen Bundestag gibt. Wir haben dort eingereicht die Bitte an die Regierung, sich dafür einzusetzen, dass in Brüssel keine Genpflanzen mehr zugelassen werden. Wir wissen, dass im Moment 28 Gentechnikpflanzen dort von Seiten der Industrie zum Anbau angemeldet sind und 3 Maispflanzen stehen unmittelbar vor der Zulassung. Da ist das Verfahren so gut wie abgeschlossen. Da bräuchten die im Grunde nur noch auf ein grünes Knöpfchen drücken und dann wäre es in Europa möglich, diese Pflanzen anzubauen. All das wollen wir nicht. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, sich für einen Zulassungsstopp einzusetzen.
Das ist jetzt eine Petition, die auf europäische Politik abzielt. Wie ist denn gerade aktuell der Stand in Deutschland? Können Sie das zusammenfassen?
In Deutschland aktuell ist erstmal der Stand, dass Deutschland diesen Anbaugesuchen vermutlich zustimmen würde. Das würde den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag entsprechen. Das halten wir nicht für sachgerecht, weil das Zulassungsverfahren, das in Brüssel am Start ist, absolut unzureichend ist. Die Prüfung auf gesundheitliche Risiken, Umweltwirkungen und auch hinsichtlich sogenannter sozioökonomischer Faktoren, also ist Koexistenz überhaupt möglich, was kostet sie und so weiter, das wird alles überhaupt nicht berücksichtigt. Das schadet dem gentechnikfreien Landwirtschaft, schadet den Interessen der Verbraucher, die ja zu 3/4 ganz klar gegen Gentechnik sind. Und deswegen wollen wir dieses Anliegen auf diese Weise in Richtung Politik bringen.
Nun haben Sie es gerade schon gesagt, es gibt offensichtlich ja doch eine ganze Reihe von Menschen hier in Deutschland, die das nicht so toll finden mit der Gentechnik. Das Thema ist nun auch nicht, also ich sage jetzt, das fällt jetzt nicht aus dem Himmel, also das verfolgt uns ja schon eine Weile. Warum hat es jetzt so lange gedauert mit dieser Petition?
Es ist ja ein Instrument, wie es viele verschiedene Instrumenten gibt. Wir wissen, es gibt ganz viele Leute, die gentechnikfreie Regionen gegründet haben in Deutschland. Wir wissen, dass viele Konsumenten sich beispielsweise auch für Bioprodukte entscheiden, um dort ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen. Wir hatten eine große Demonstration im Januar in Berlin, die sich auch gegen Gentechnik gerichtet hat. Und so gibt es sehr vielfältige Aktionen und wir haben jetzt einfach noch diese Aktionsform gewählt, um dort auf diese Weise auch noch einmal Druck zu machen.
Ist es jetzt besonders erfolgversprechend mit dieser Petition? Also ich meine im Sinne von, wenn da Hunderttausende auf die Straßen gehen, ist das ja schon sehr eindrucksvoll. Was ist jetzt anders an dieser Petition?
So eindrucksvoll wie eine Demonstration mit 100.000 Leuten wird sie wahrscheinlich nicht sein, zugegebenermaßen. Was wir erreichen können, ist einmal mehr eine politische Debatte. Da denken wir, höhlt steter Tropfen den Stein. Wenn wir die Marke von 50.000 knacken können, dann können wir unser Anliegen persönlich im Petitionsausschuss in einer öffentlichen Anhörung vortragen. Das ist erstmal unser Ziel, diese 50.000 in 3 Wochen zusammenzubekommen an Zeichnern. Dafür rühren wir die Werbetrommel, dass möglichst viele Leute dort unterzeichnen. Und darüber hoffen wir einfach sozusagen nochmal den politischen Diskurs, um diese Frage intensivieren zu können.
Mhm. Petitionen gab es ja in letzter Zeit schon einzelne erfolgreiche. Also ich denke zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hat es irgendwie 2 Jahre gedauert, bis es vor dem Petitionsausschuss gelandet ist. Und seitdem hat man auch nicht wieder was gehört. Was gibt Ihnen jetzt so die Hoffnung oder den Optimismus, dass das hier vielleicht schneller geht oder erfolgreicher wird?
Wir haben die Hoffnung, die Debatte einfach einmal mehr zu führen. Und wir haben bei der Debatte um die Netzsperren, die auch über so eine Petition gelaufen ist und dann es bis in den Bundestag ausgeschafft hat, oder auch ein Anliegen der Hebammen um eine andere Versicherungsmöglichkeit. Da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit einfach auch von politischer Seite einmal noch auf dieses Thema gekommen und hat meines Erachtens auch sozusagen die Balance in der politischen Wahrnehmung bei den Politikern nochmal verschieben können, und darauf hoffen wir. Es wird nicht das einzigste und letzte Instrument sein, mit dem wir gegen die Gentechnik, ich sag mal, auch zu Felde ziehen.
Vielleicht auch noch einmal, also Politiker sind jetzt das eine, Politiker und Politikerinnen, die zu überzeugen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass alle, die uns zuhören, da sowieso überzeugt sind, dass es mit den gentechnisch veränderten Pflanzen nicht so toll ist. Aber vielleicht können Sie es doch nochmal zusammenfassen. Was ist denn jetzt so schlimm daran, an Gentechnik?
Also fangen wir mit einem Gesichtspunkt an, der vielleicht nicht zuerst so naheliegend ist. Warum es Genpflanzen ist, ist die Tatsache, dass man als Pflanzenzüchtungsunternehmen darauf Patente erreichen kann. Und diese Patente gewähren einem eine viel weitreichendere Rechte, als sie nach dem normalen Sortenschutzrecht der Fall sind. Der Patentinhaber kann die Landwirte, auch die danach noch verarbeitende Industrie, in die Zange nehmen und kann ihnen diktieren, nach welchen Regeln diese Saaten angebaut werden, was für Pflanzenschutzmittel sie nehmen sollen, dass sie diese Saaten nicht ein zweites Mal aussehen dürfen. Also sie verhindern den Nachbau oder haben dieses Ziel damit. Und das halten wir für eine enorm kritische Entwicklung, dass dort Konzerne am Start sind, die sich versuchen, die Grundlagen unseres Lebens zu eigen zu machen, zu privatisieren und damit auch all die Züchtungsarbeit, die von über Jahrtausende von Landwirten geleistet wurden, nun auf einmal sich einverleiben, indem sie einfach ein kleines Konstrukt dort mit hineinbauen, was ihnen ein Patent ermöglicht. Das nächste ist, dass es die Gentechnik dazu führt, zu einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft führt. Wir wissen aus Brasilien, Südamerika, aber auch bei uns, wo Mais angebaut wird oder Gentechnik-Mais gefordert wird, ist das oft dort, wo Mais in Monokultur steht. Und da würde der Gentechnik-Mais einfach diese Entwicklung hin zu einer Landwirtschaft, die im Grunde unsere Lebensgrundlagen weiter zerstört, forciert werden. Nicht zuletzt haben wir eine Reihe von Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die nicht abgeprüft sind. Im Rahmen der Prüfung durch diese Europäische Lebensmittelbehörde werden einzig die Unterlagen der Industrieunternehmen gesichtet, was die rausgefunden haben über diesen Mais oder über diesen Soja oder was auch immer für eine Pflanze dort angemeldet ist. Und diese Unterlagen von den Industrieunternehmen ist dann die Grundlage für eine Zulassung.
Es ist noch gar nicht lange her, da wurde in Berlin die Liebig 14, ein besetztes Haus im Stadtteil Friedrichshain, geräumt. Mit einem Großaufgebot ging die Polizei gegen die HausbesetzerInnen vor. Jetzt droht einem weiteren besetzten Haus das Aus. Das autonome Zentrum in Köln-Kalk ist seit gestern von der Polizei umstellt. Ein Haus, das bis vor einem Jahr leer vor sich hingammelte und jetzt seit mittlerweile einem Jahr Raum bietet für kreatives und politisch-kulturelles Leben.
Also das autonome Zentrum ist umstellt von allen Seiten von Polizeibeamten. Es gibt Leute, die außerhalb der Polizeiketten stehen und es ist natürlich auch noch eine große Menge von Leuten innerhalb des autonomen Zentrums. Ja, aber es kommt niemand mehr durch.
Und wie ist denn so die Stimmung bei euch?
Die Stimmung ist unterschiedlich. Also zum einen sind die Leute durchaus auch fröhlich. Wir haben schon wieder ganz schön viel erreicht. Also wir hätten eigentlich schon am Montag oder am Dienstag geräumt werden sollen. Und wir haben das da verhindert. Und dann ist natürlich eine riesen Enttäuschung da. Wir haben noch bis in die letzten Minuten versucht zu verhandeln oder wir stecken auch eigentlich immer noch in Verhandlungen, die aber wohl aussichtslos sind. Und da ist eine riesen Enttäuschung, weil ja. Es hätte einfach nur eines Wortes vom Oberbürgermeister Bedarf und wir wären nicht geräumt worden.
Wieso? Kannst du das bitte kurz erklären?
Die absurde Situation bei uns ist, die Polizei hat kein Interesse daran, das autonome Zentrum zu räumen. Aber die Sparkasse, der Eigentümer des Gebäudes, die eben zur Hälfte in öffentlicher Hand ist, will gerne räumen. Und die Sparkasse hat aber immer gesagt, sie machen auch das, was der Oberbürgermeister will. Und der konnte sich nicht dazu entscheiden, weder sich positiv noch negativ zu äußern. Und er hat einfach gesagt, immer ist es nicht seine Verantwortung.
In welchem Zeitraum erwartet ihr denn...
Hat das Thema von sich abgeschoben.
Ja, und in welchem Zeitraum erwartet ihr dann die Räumung?
Morgen früh.
Und also habt ihr
in der Frühjahr irgendwann zwischen 5 und 7 Uhr, schätze ich mal.
Okay. Und habt ihr eine Ahnung, wie es jetzt mit dem Gelände des autonomen Zentrums weitergehen soll? Also gibt es da einen konkreten Anlass für die Räumung?
Also zum einen wird dieses ganze Gelände gerade verkauft. Also die EU-Kommission hat die Sparkasse Köln-Bonn dazu gezwungen, sich von ihrem Immobiliengeschäft zu trennen. Und gerade dieses Gelände, wo das autonome Zentrum steht, sollte an die Stadt Köln verkauft werden, was natürlich nochmal zu einer anderen Situation geführt hätte. Zum anderen gibt es aber eine Abrissgenehmigung für das Gebäude. Das heißt, wahrscheinlich wird das Gebäude nach der Räumung direkt abgerissen werden.
Und als wie wahrscheinlich erachtest du, dass das vielleicht doch noch in letzter Sekunde erfolgreiche Verhandlungen geführt werden können, um die Räumung abzuwenden?
Ich sehe gerade keine Möglichkeit. Also es wäre sehr einfach, eben ein Wort vom Oberbürgermeister, aber der spricht eben nicht mit uns und spricht auch nicht mit anderen, also auch nicht mit seinen Koalitionspartnern von den Grünen spricht er darüber und deswegen wird da wohl... Also wir gehen davon aus, es wird geräumt. Wir haben da wenig Hoffnung. Wir mobilisieren gerade Leute, dass sie uns unterstützen, dass sie die Nacht bei uns verbringen, dass sie noch versuchen, durch die Barrikaden zu kommen oder auch außerhalb bleiben. Und ob das noch Erfolg hat, werden wir sehen. Aber letztendlich wird uns eine große Polizeiübermacht erwarten.
Ja, du klingst jetzt auch schon ganz schön niedergeschlagen, was natürlich verständlich ist. Wie konkret wollt ihr euch denn wehren? Habt ihr da so ein Konzept schon entwickelt?
Es gibt einen Aktionskonsens, der schon vor längerer Zeit im Plenum des AZ erarbeitet wurde. Der besagt, dass wir lediglich passiven Widerstand leisten. Das heißt, wir werden die Polizei nicht angreifen. Und wir werden keine Steine schmeißen, keine Barrikaden anzünden. Das bedeutet natürlich trotzdem, wenn jemand wirklich von der Polizei hart angepackt wird oder so, dann ist es jedem selbst überlassen, was er tut. Aber von uns wird erstmal keine Gewalt ausgehen.
Ja, wie geht es denn dann mit dem autonomen Zentrum weiter? Also sucht ihr euch ein neues Gebäude, was ihr okkupieren könnt oder wie sieht da das die Zukunft aus?
Es wird erstmal am Samstag eine Demo geben, für die bundesweit mobilisiert wird. Wo wir nochmal unsere Forderung nach einem autonomen Zentrum unterstreichen wollen. Und danach wird man weitersehen. Es gibt natürlich andere leerstehende Gebäude. Wir haben immer gesagt, das autonome Zentrum ist nicht das Gebäude, sondern wir sind das autonome Zentrum. Und wir suchen uns nur das passende Gebäude, wo wir uns niederlassen können. Und so wird es dann wohl weitergehen.
Heute hat nun die Sparkasse ein Gesprächsangebot an die BesetzerInnen gemacht. Seit heute Nachmittag laufen nun Verhandlungen über einen Zwischennutzungsvertrag. Der politische Druck der BesetzerInnen scheint so erste Früchte zu tragen. Über den weiteren Verlauf werden wir euch auch hier bei ZipFM weiter informieren. In den Berichten aus Afghanistan geht es meist um kriegerische Auseinandersetzungen, die internationale militärische Präsenz oder einen Dialog mit der Karzai-Regierung. Die afghanische Bevölkerung hingegen steht sehr selten im Fokus der Medien. Dabei wird das Tauziehen verschiedener Akteure um Macht und Einfluss bereits seit Jahrzehnten auf ihrem Rücken ausgetragen. Wie gestaltet sich das Leben der Afghaninnen und Afghanen angesichts dieses täglichen Ausnahmezustands? Wo stehen Sie im Konfliktgeschehen? Ein Interview mit Cornelia Brinkmann. Sie ist zivile Friedensfachkraft in Afghanistan.
Wie ist die momentane Situation in Afghanistan?
Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Also die Sicherheitslage für die Afghanen hat sich erheblich verschlechtert. Die Stimmung hat sich verschlechtert. Die Sicherheit vor allem, also die Alltagssicherheit für Afghanen hat sich gravierend zum Schlechten verändert. Es gibt sehr viele zivile Opfer, wobei man dazu sagen muss, dass die meisten zivilen Opfer von Afghanen gegenüber Afghanen sind und eigentlich nur 25% der Opfer auf Kosten des internationalen Engagements gehen. Und von daher ist die Stimmung im Moment nicht sehr gut. Auch das internationale Engagement gegenüber den Wahlen hat viele Afghanen nicht überzeugt. Also ich denke, die Stimmung ist ambivalent. Wobei wir Deutsche immer noch einen ganz großen Bonus haben, weil die Afghanen Deutschen unheimlich toll finden.
Wie können Sie sich das erklären?
Es gibt verschiedene Gründe. Die Deutschen müssen in den 70er Jahren eine sehr gute Entwicklungsarbeit gemacht haben. Also das wissen die Afghanen auch. Also da ging es vor allem um Aufbau von Infrastruktur oder Fabriken, die teilweise auch noch stehen, auch wenn sie nicht funktionieren. Und das hat den Afghanen damals ziemlich großen Eindruck gemacht.
Nun gibt es ja schon seit sehr vielen Jahren Konflikte in Afghanistan und auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen und sehr unterschiedlich gestaltet. Wie geht denn eine Bevölkerung mit so einem Dauerkonflikt um? Was hat denn das für Auswirkungen auf die Bevölkerung und wie verarbeitet man solche Konflikte?
Das ist für Afghanistan wirklich eine große Herausforderung, weil, wie Sie ja schon sagten, das ist nicht ein Konflikt gewesen, sondern insgesamt ja drei verschiedene Konflikte mit unterschiedlichen Konfliktkonstellationen. Und das hat dazu geführt, dass die Gesellschaft, sage ich mal, extrem schon auch traumatisiert ist, dass Vertrauen gegenseitig sehr gesunken ist. Und was wir hier in Deutschland nicht so wahrnehmen, dass eigentlich die größten Konflikte und die schärfsten Auseinandersetzungen eigentlich in der Zeit waren, als die Afghanen übereinander hergefallen sind. Das war vor den Taliban und nachdem die Sowjetunion rausgeflogen ist. Es ist schwierig. Also das Misstrauen ist nach wie vor da. Aber was auch ganz klar da ist, die Menschen sind absolut müde von den Konflikten. Sie sehnen sich nach Frieden. Und das war mein Anknüpfungspunkt in meiner Arbeit in Afghanistan.
Mit was haben Sie denn da begonnen, wo Sie da waren?
Eine Aufgabe von dem zivilen Friedensdienst, den ich 2005 gemacht habe, war ein Trainingsprogramm für afghanische Mitarbeiter von zwei internationalen Hilfsorganisationen zu entwickeln, die im Nordosten Afghanistans wirklich auf der lokalen Ebene Projekte umsetzen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es da auf der Alltagsebene einfach eine ganze Menge Probleme gibt. Und mit denen hatten dann diese afghanischen Mitarbeiter auch zu tun. Und das heißt, ich habe ein längerfristiges Programm entwickelt. Über 5 Monate ging es insgesamt mit 3x1 Woche Training und 1x Training on the job. Das heißt, ich habe sie besucht in ihren Projekten. Und das Thema war im Grunde Konfliktmanagement und Peacebuilding. Also wie können Sie Friedensprozesse auf lokaler Ebene fördern und unterstützen und was können Sie tun, damit Konflikte nicht weiter eskalieren oder am besten gar nicht erst ausbrechen?
Das gesamte Interview ist ungekürzt unter freie-radios.net zu hören. Das war ZipFM vom Donnerstag, den 31. März 2011. Tschüss und ciao, sagt hier Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. Musik